Zurück zum Thema.
Ja, und zwar zurück zum Thema legaler Schusswaffenbesitz in Deutschland. Ihr hört das FAQ zu der vierteiligen Podcast-Reihe, die letzten 4 Tage rausgekommen ist. Wir haben uns die Frage gestellt, wie bewaffnet ist Deutschland? Was läuft schief beim Waffenzählen? Warum dreht sich die Waffendebatte im Kreis? Und als Abschluss, brauchen wir eine neue Waffenpolitik? Das sind 4 Fragen, die ziemlich komplex sind und auch ziemlich viele Reaktionen hervorgerufen haben von euch. Gute, schlechte, aber auf jeden Fall waren es Fragen. Und diese Fragen, die wollen wir hier genauer aufgreifen, denn die ganze Materie legaler Schusswaffenbesitz ist extrem komplex und für manche Sachen war einfach schlicht keine Zeit mehr in unserem Podcast. Deshalb wollen wir hier nochmal genauer auf Sachen eingehen. Ganz konkret wollen wir in diesem FAQ die Fragen beantworten, was ist eigentlich genau das Neue an dieser langen Recherche, an der wir jetzt gesessen haben. Wie genau kommt die Differenz zustande zwischen den Waffenbehörden und den Landesinnenministerien? Was genau haben wir die Waffenbehörden und die Landesinnenministerien eigentlich gefragt? Wie ist das mit diesem Widerspruch, den ihr angesprochen habt in der 4. Folge? Und was haben euch die Innenministerkonferenz und das Bundesinnenministerium auf eure Anfrage geantwortet, ob diese Probleme überhaupt bekannt sind? Das die Fragen, die wir in diesem FAQ beantworten wollen. Es ist Donnerstagabend, 20.55 Uhr. Wir machen das hier live on tape, deshalb vorweg schon mal, diese Materie ist extrem komplex. Es gibt allein 600 Behörden, über 600 Behörden, die sich mit diesem Waffenrecht befassen. Wenn wir hier mal kurz irgendwie ins Stocken kommen bei einem Namen einer Behörde, seht es uns bitte nach. So, den Anfang in diesem FAQ, den wollen wir gerne machen mit einer Frage, die uns viele Leute geschickt haben. Was ist eigentlich das Neue? Und da begrüße ich erstmal Michael. Hallo Micha.
Hallo.
Vielleicht von Anfang an, wieso haben wir uns überhaupt für diese Recherche entschieden? Wie ist es losgegangen?
Ja, also die Ausgangsfrage war ja eigentlich eine, wie wir dachten, relativ einfache. Wie viele Waffen gibt es wo in Deutschland? Um die zu beantworten, haben wir dann aber 541 Waffenbehörden einzeln anfragen müssen. Und da haben uns dann auch einige Nachrichten von unseren Hörerinnen und Hörern erreicht, die gesagt haben, warum habt ihr es euch eigentlich so schwer gemacht? Das wäre doch einfach gegangen. Zum Beispiel, wenn man in kleine Anfragen guckt, die in den Landesparlamenten regelmäßig gestellt werden. Das ist auch richtig. Oft stellen da die Oppositionsfraktionen Anfragen, wie viele Waffen gibt es im Bundesland? Und die fragen dann auch nach den Landkreisen, in welchen Landkreisen gibt es wie viele Waffen? Also da hätte man durchaus auch Zahlen herbekommen können, das stimmt. Was wir aber ja wollten, war auf jeden Fall alle Zahlen zum selben Stichtag auch zu bekommen, zum 31.12.2019 und dann für das gesamte Bundesgebiet eine Übersicht zu erstellen, wie sie ja jetzt auch unsere Landkarte zeigt. Und sowas gab es eben seit 2014 nicht mehr, seit das die Zeit gemacht hat. Und wir haben da quasi die Neuauflage versucht und diese Karte erstellt und die hatte auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt.
Also einmal diese Datenrecherche, die schon seit 2014 niemand mehr in der Form gemacht hat. Also wie viele Schusswaffen sind pro Waffenbehörde bzw. pro Landkreis registriert. Gleichzeitig haben wir einen relativ einmaligen Blick in diese Waffenbehörden werfen können mit den Mitarbeitenden der Waffenbehörden.
Genau, diese Datenrecherche hat uns nämlich noch auf eine ganze Reihe weiterer interessanter Themen und auch Probleme gestoßen. Eins davon ist, dass die Waffenbehörden offensichtlich in vielen Orten überfordert sind. Das haben wir festgestellt, das haben uns auch Mitarbeitende von den Waffenbehörden selbst erzählt. Und das ist natürlich auch etwas, was thematisiert werden sollte, weil wir haben es hier mit Waffen zu tun und das ist ja schon irgendwie auch relevant für die innere Sicherheit. Und wenn da was nicht läuft, dann sollte man das natürlich auch ansprechen. Und das war immerhin insofern neu, als uns das Bundesinnenministerium und auch die Innenministerkonferenz der Länder gesagt hat, dass sie davon auch gar nichts wussten. Also, dass es da Probleme gibt, das war denen nicht bekannt. Und hier in Sachsen, wo wir ja auch aufnehmen, in Leipzig, Da hat das Innenministerium zum Beispiel vor kurzem auch gesagt, dass die Waffenbehörden schon seit Monaten in mehreren Landkreisen in Sachsen keine Kontrollen mehr durchführen. Also Kontrollen, wo die Waffen gelagert sind, ob die ordnungsgemäß aufbewahrt sind bei den WaffenbesitzerInnen. Und das ist natürlich schon etwas, was man ansprechen sollte und was man mal thematisieren muss.
Zu diesen ganzen Anfragen kommen wir gleich noch. Wir haben aber ganz viele Anfragen auch oder Fragen bekommen, die auch gefordert haben, hey, ja gut, legaler Schusswaffenbesitz, ihr habt das angefragt, aber ist das Problem nicht eigentlich über, egal wie viele Schusswaffen wir sprechen, das Problem ist doch eigentlich die illegalen Waffen.
Ja, ob das wirklich so ist, diese Frage hätten wir auch gerne beantwortet. Das Problem ist nur, da fehlen uns Zahlen. Also es gibt jetzt für ganz Deutschland keine Aufstellung, mit welchen Waffen zum Beispiel Menschen getötet worden sind. Da wird nicht unterschieden, sind das illegale oder legale Waffen in der Kriminalstatistik. Es gibt immer so ein Lagebild vom Bundeskriminalamt, was dann insgesamt Straftaten auflistet. Da überwiegen ganz klar die illegalen Waffen, aber wir wissen halt nicht, welche Art von Straftaten sind das. Und natürlich gibt es auch Fälle, wie zum Beispiel den Anschlag in Hanau, der sich jetzt ein Jahr gejährt hat, wo eine legal angemeldete Schusswaffe benutzt wurde. Das heißt, es passiert schon, dass auch mit legalen Schusswaffen schwere Verbrechen begangen werden. Und natürlich würden wir gerne die Frage beantworten, sind jetzt illegale oder legale Waffen gefährlicher? Das können wir aber eigentlich gar nicht. Und da ja, würden wir uns wahrscheinlich dem Appell von Lars Winkelsdorf, dem Journalisten und Waffenexperten, anschließen, der gemeint hat, wir bräuchten eigentlich mal viel mehr Forschung und viel mehr Daten zu dem Thema, um dann auch eine zielgerichtete Waffenpolitik zu haben.
Auch ein Betroffener, den wir zu Wort kommen lassen, Jürgen Röhr, auch der wurde ja mit einer legalen Waffe angeschossen. Du hast gerade ein Wort genannt, das heißt Lagebild. Und ich würde gerne Sebastian dazu holen. Hallo Sebastian.
Hallo.
Du hast dich intensiv auch schon von Anfang an von unserer Recherche, die wirklich vor einem knappen Jahr auch gestartet ist, damit beschäftigt, wie bekommen wir diese Daten? Also in welcher Waffenbehörde sind welche Daten registriert? Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was haben wir diese 541 Waffenbehörden speziell gefragt, beziehungsweise warum haben wir überhaupt diese ganzen einzelnen Waffenbehörden gefragt?
Ja, fangen wir damit mal an, würde ich sagen. Wieso haben wir eigentlich die ganzen Waffenbehörden angefragt? Wir haben schon vorab uns ein bisschen eingelesen, gemerkt, okay, Zahlen von Waffen irgendwie abzurufen ist wohl nicht so einfach. Wir haben von Felicitas Böselager, die auch im Podcast vorkommt, eben schon gelesen, dass sie Probleme hatte. Und wir dachten halt ein bisschen blauäugig, ja, das probieren wir einfach auch mal, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, das hat dann nicht so ganz geklappt. Beim Nationalen Waffenregister wurden wir schnell hin und her verwiesen. Da hieß es, nee, wir sind nicht zuständig, wenden Sie sich ans Bundesverwaltungsamt. Da hieß es, nee, wir leiten Sie weiter ans Bundesinnenministerium, die beantworten Ihre Anfrage. Da hieß es erstmal lange nichts. Währenddessen war auch schon das Ganze bei den Landesinnenministerien angelaufen. Da hieß es dann auch schon, ja, auf Landkreisebene die Zahlen von den Ländern zu bekommen, nee, das geht nicht. Wir haben die Zahlen für unser ganzes Bundesland zwar da, aber wir können jetzt nicht sagen, in dem Landkreis gibt es so viel Waffen, in dem Landkreis gibt es so viel Waffen. Da müssen Sie an die einzelnen Landkreise selbst herantreten und an die einzelnen Waffenbehörden.
Im Prinzip ist es ja jetzt, genau, also nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig, um mal ein Zitat von meinem Vater vermutlich zu nennen, diese ganzen einzelnen Waffenbehörden anzufragen. Doch wir stießen ja relativ auf Granit, je höher wir kamen, diese Daten nicht rauszugeben. Wir haben uns dann entschieden, alle 541 Waffenbehörden einzeln anzufragen. Was genau haben wir die gefragt?
Ja, also ganz zu Beginn waren wir noch ganz euphorisch, als wir erstmal nur die Landesinnenministerien kontaktiert hatten und das BMI, also das NBR besser gesagt. Da dachten wir noch, okay, wir fragen einfach mal alles an, was uns so einfällt, mal schauen, was die zurückschreiben. Da haben wir noch angefragt, zum einen, wie viele Schusswaffen sind registriert, wie viele kleine Waffenscheine, wie viele in Anführungszeichen große Waffenscheine, alles eben auf Landkreisebene. Dann auch noch, wie viele Waffenbesitzkarten gibt es, wie ist die Verteilung der Waffen, wie viele Männer, wie viele Frauen besitzen in den Kreisen die Waffen und das Ganze auch noch für 5 Jahre rückwirkend, also wie hat sich die Zahl entwickelt für jede Kategorie. Und da haben wir auch schon relativ schnell gemerkt nach der ersten Anfrage, okay, das ist wohl zu umfangreich.
Wie haben wir das gemerkt?
Das wollte ich gerade sagen. Da haben wir gleich zurückbekommen, okay, die Anfrage können wir nicht stemmen. Das ist viel zu aufwendig, die Zahlen abzurufen. Manche Bundesländer sagten auch, okay, das müssten wir händisch auswerten für die letzten 5 Jahre zurück. Das ist nicht machbar. Also das wäre viel zu zeitaufwendig. Und dann haben wir unsere Anfrage eingedampft, haben nur noch gefragt, wie viele Schusswaffen sind in jedem Landkreis registriert, in jeder kreisfreien Stadt. Wie viele kleine Waffenscheine gibt es, wie viele große Waffenscheine und wie viele Waffenbesitzkarten. Und auch dazu haben wir aber nicht von allen Landkreisen und Waffenbehörden Antworten erhalten. Das Bild ist da relativ spärlich. Nur bei den Schusswaffen an sich, da haben wir überall Daten bekommen. Die Waffenscheine, das ist wurde dann ein bisschen runterfallen gelassen von den Behörden, die wir angefragt hatten.
Also konkret die Deutschlandkarte, die wir auf unserer Website haben, detektor.fm/waffen, die bezieht sich auf Schusswaffen pro 1000 Einwohner. Wir hätten es gerne genauer gemacht.
Ja, wir hätten gerne auch noch aufgeschlüsselt, wie viele kleine Waffenscheine gibt es in jedem Landkreis, wie viele große Waffenscheine, wie viele Waffenbesitzkarten. Das ist ja alles auch viel aussagekräftiger, aber die Daten haben wir eben nicht für alle bekommen. Also das hätten wir gerne gemacht, aber ging leider nicht. Wir mussten dann das letztendlich nur mit den Schusswaffenzahlen begnügen.
Und bei dieser Frage würde ich dann auch nämlich gleich mal Julia dazu schalten. Hallihallo Julia.
Hallo Nico.
Denn eine Frage, die uns auch ganz oft erreicht hat in den letzten Tagen war, könnt ihr bitte nochmal genau sagen, wie kommt diese Diskrepanz zustande zwischen den einzeln angefragten Waffenbehörden, haben wir gerade gehört von Sebastian, 541 Stück. Die haben wir runtergerechnet auf Bundesländer und dann haben wir noch die Bundesländer an sich nachgefragt. Wie viele Schusswaffen sind bei euch registriert? Und diese Waffenanzahl hatte eine Diskrepanz von 112.000 Schusswaffen. Was sind unsere Erklärungsangebote? Wie kommt diese Differenz zustande?
Genau, da muss ich relativ weit ausholen, denn es gibt wahrscheinlich verschiedene Faktoren, die damit reinspielen, wie diese Differenz zustande kommt. Zum einen sind das die unterschiedlichen Stichtage. Wir haben ja die Anfrage gestellt zum Stichtag 31.12.2019. Dann haben uns einige Waffenbehörden zurückgemeldet, dass sie zum Beispiel in ihrem System den Stichtag nicht frei wählen können. Sie können nicht den Stichtag angeben, sie können nur die Daten vom aktuellen Tag abfragen. Da wir jetzt die Anfrage Anfang April rausgeschickt haben, sind einige Daten zum Beispiel dann vom April 2020 und nicht vom Stichtag 31.12.2019. Das kann also heißen, dass bis zum April schon weitere Daten registriert waren als zum Stand 31.12.2019. Unsere Einschätzung ist aber, diese abweichenden Stichtage können nicht allein der Grund für eine Differenz von über 112.000 Schusswaffen sein.
Was kann noch Grund sein für diese Differenz? Also Stichtage okay, aber damit lässt sich garantiert nicht die gesamte Diskrepanz von 112.000 Schusswaffen erklären.
Genau, da kann man sich jetzt nämlich fragen, warum können die in den Behörden nicht einen Stichtag auswählen in ihrem System? Da haben wir dann nämlich durch die Gespräche mit den verschiedenen MitarbeiterInnen der Waffenbehörden herausgefunden, dass die Programme zur Abfrage ziemlich komplex sind. Da gibt es tausende Häkchen und Filter, die man setzen muss, um unsere Anfrage zu beantworten. Und wenn man eben einen Haken vergisst und somit auch ein paar hundert Schusswaffen sozusagen, die zwar registriert sind, die können dann aber eben von den MitarbeiterInnen nicht angegeben werden oder wurden dann eben nicht angegeben. Das heißt, so könnte erklärt werden, warum Waffenbehörden weniger Schusswaffen melden als die Landesinnenministerien. Das war zum Beispiel in Bayern und Hessen der Fall. Das ist aber kein Grund dafür, warum Waffenbehörden mehr Schusswaffen angeben, beispielsweise wie in Sachsen-Anhalt.
Es kann also eigentlich durch ein fehlendes Häkchen nicht mehr Waffen geben, sondern eher weniger. Es gab aber einmal mehr und einmal weniger. Was kann noch zu dieser Differenz beitragen?
Genau, ein weiterer Faktor könnte sein, dass immer noch Fehler im NWR auffallen. Den Waffenbehördlern, wenn sie beispielsweise dort Waffen eintragen oder nochmal die Waffen prüfen, die registriert sind in ihrem Landkreis oder in ihrer kreisfreien Stadt. Und so kann es eben sein, dass Schusswaffen manchmal auch rückwirkend ein- oder ausgetragen werden. Zum Beispiel können sich dadurch dann die Zahlen zum Stichtag 31.12.2019 nochmal nachträglich verändern, wenn jemand seine Waffe zu spät zur Waffenbehörde bringt und die dann im Ende Januar 2020 nochmal für den 31.12.2019 registriert wird, rückwirkend.
Okay, also wir haben einmal eine komplizierte Software, wir haben eine komplizierte Materie, wo man rückwirkend irgendwas ein- oder austragen muss, aber wir haben auch eine Umstellung dieses gesamten nationalen Waffenregisters. Wir haben es im Podcast angesprochen, ab Sommer 2020, wo nicht mehr nur ganze Waffen registriert werden im nationalen Waffenregister, sondern auch Waffenteile. Wir haben von ein paar Hörerinnen und Hörern den Hinweis bekommen, hey, vielleicht liegt es ja daran, ja, es werden hier im nationalen Waffenregister Waffen und Waffenteile unterschiedlich registriert. Vielleicht liegt es daran. Was sagst du dazu?
Genau, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie es zu dieser Differenz in den Daten kommen kann, nämlich dass seit dem 1. September 2020 nicht nur ganze Waffen, sondern auch bestimmte Waffenteile einzeln registriert werden müssen. Die bekommen dann im NWR 2 eine Teile-ID zugeschrieben und wir haben eben bei unserer Anfrage ja nach registrierten Schusswaffen gefragt. Da haben wir dann teilweise die Antwort von den Behörden bekommen, dass bei den gemeldeten Zahlen, die sie uns übermittelt haben, es sich auch um Waffenteile handeln kann und nicht nur um ganze Waffen. Das heißt, dass die Behörden manchmal anscheinend in ihrer Systemabfrage keine Unterscheidung treffen können, ob sie nun Waffen oder Waffenteile rausziehen aus dem System. Und das ist dann eine Möglichkeit, dass unter diesen ungefähr 5,3 Millionen Schusswaffen auch Waffenteile sind, was natürlich bedeuten würde, es gibt eventuell weniger ganze Waffen, weil es auch Waffenteile in diese Daten geschafft haben.
Also, wir haben ganze Waffen abgefragt, können uns aber natürlich nicht sicher sein, ob in den Antworten der Waffenbehörden doch noch andere Daten vorhanden waren. Inga, hallihallo.
Hi Nico.
Du hast dich bei unserer Recherche intensiv mit den rechtlichen Fragen auseinandergesetzt und als wir das Interview geführt haben, was man in der vierten Folge hört, da hört man auch, wenn man ganz genau hinhört, so einen kleinen Schnitt. Da verändert sich deine Stimme so ein bisschen. Wir mussten nämlich dieses Interview ein bisschen verändern. Es ist alles sehr kompliziert. Inga, wie kannst du es nochmal von Anfang an erklären, gegen was wollen wir jetzt Widerspruch einlegen?
Wir wollen Widerspruch gegen die Nichtauskunft einlegen, die wir jetzt nochmal auffrischen wollen sozusagen. Also jetziger Stand ist, dass wir eben unsere Anfrage nochmal rausschicken müssen, weil unsere...
Welche Anfrage?
Unsere Anfrage ans Bundesverwaltungsamt und ans Bundesinnenministerium, weil unsere jetzige Anfrage, die wir gestellt haben, ist juristisch ja anfechtbar, sagen wir so. Es gibt unterm Strich zwei unterschiedliche Namen, die dort auftauchen und wir brauchen es jetzt juristisch korrekt, also stellen wir sie jetzt nochmal von einer Person.
Wenn wir dieser Anfrage, diese juristisch korrekte, untermauerte, fünfseitige Anfrage nach Daten aus dem Nationalen Waffenregister in ein paar Tagen stellen werden, was können wir da erwarten als Antwort?
Naja, also aller Wahrscheinlichkeit nach einfach die gleiche Antwort und zwar, wir kriegen die Daten nicht. Wir rechnen damit, dass es genauso ausfällt wie vor einem Jahr und dann wollen wir genau dagegen eben Widerspruch einlegen und sagen, hey Moment, Momentchen mal, wir wollen aber die Daten und wir haben ja auch irgendwie Anspruch.
Wir haben aber nicht nur das Nationale Waffenregister und damit das Bundesverwaltungsamt und das Bundesinnenministerium, also auf Bundesebene angefragt. Wir sind zweigleisig gefahren, wie Sebastian am Anfang schon gesagt hat. Wir haben auch noch die Landesinnenministerien angefragt nach Daten für ihr Bundesland. Auch die haben sie uns nicht gegeben.
Genau, also grundsätzlich war der Grundgedanke, glaube ich, ein ganz verständlicher, Effizienz. Also wir wollten uns die Arbeit eben sparen. 541 ist weniger als 16, mehr als 16, deutlich mehr. Auch da haben wir die Daten nicht bekommen. Das Interessante ist, dass die anders argumentieren. Die haben uns relativ schnell auf unsere Anfrage den Paragraph 24 Absatz 2 um die Ohren gehauen im Gesetz über das Nationale Waffenregister. Und der sagt, es gibt da eine Spezialregelung, eben genau dieser Paragraph, der über das Informationsfreiheitsgesetz gesetzt wird oder über dem IFG steht und somit wir als JournalistInnen keinen Anspruch mehr auf die Daten haben. Das Interessante jetzt daran ist, und das ist eben auch die Neuigkeit oder das Neue, warum wir jetzt unser Interview nochmal führen mussten, dass mich Wilhelm Mecklenburg vergangenen Freitag, also ein paar Tage erst her, angerufen hat und gesagt, Momentchen mal, Frau Jahn, das gilt aber gar nicht für die Länder, das gilt nur für eine Registerbehörde. Im Umkehrschluss, also die Argumentation, die die Länder bringen, ist zumindest laut Auffassung von Herrn Mecklenburg gar nicht schlüssig, weil die eben keine Registerbehörde sind. Also eine Argumentation, die im Zweifel ins Leere läuft.
Wir werden jetzt Widerspruch einlegen. Wie genau läuft das ab, beziehungsweise wann können wir da mal mit einer Antwort oder einer endgültigen Einschätzung, juristisch korrekten Einschätzung rechnen? Hat die Öffentlichkeit Anspruch auf diese Daten oder nicht?
Schwierige Frage. Grundsätzlich mal so gesagt, wir sind jetzt ein Jahr an der Recherche und diese Anfragen haben uns bis zuletzt begleitet. Klar, seit dem neuen Jahr sind wir beschäftigt mit Aufnehmen und Daten sortieren und Fakten sortieren, aber wir haben jetzt locker ein Dreivierteljahr gebraucht, um an alle Antworten zu kommen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, das BVA und auch das BMI wird uns nicht morgen antworten, sondern vielleicht in ein paar Wochen. Und dann liegt unser Widerspruch schon vor. Der Herr Mecklenburg ist vorgewarnt. Der kann ja parallel arbeiten, weil wir eben mit genau der gleichen Antwort rechnen. Und dann ist unser Plan, möglichst schnell, am besten am gleichen Tag, den Widerspruch loszuschicken. Und dann ist es immer, ja, dann ist es so eine Sache, was dann eben bei rumkommt. Im Zweifelfall gehen wir vor Gericht.
Das ist eine schöne Sache, dass wir überhaupt vor Gericht gehen können. Wir haben die Ressourcen dazu. Vielen Dank nochmal, also auch an alle, die es jetzt irgendwie vielleicht nicht gehört haben. Wir sind ja 7 JournalistInnen, die gleichzeitig auch noch an der Universität Leipzig studieren. Dadurch haben wir schon ein paar Ressourcen mehr, als vielleicht so eine Redaktion wie von Detektor FM eigentlich hat. Also eine relativ begrenzte Ressourcen, wenn da eine Recherche für einen Beitrag in 3 Tagen, also wenn die länger als 3 Tage dauert, dann können wir das nicht machen. Das ist halt die journalistische Realität. Wir können das länger ziehen und das werden wir auch auf jeden Fall machen. Vielen Dank, Inga, erstmal bis hierhin. Wir haben diese Recherche, die wir jetzt ja seit einem Jahr machen, nicht nur um die Zahlen. Wir haben unsere Ergebnisse der Recherche, auch diese ja durchaus sicherheitsrelevanten Aspekte, die wir rausgefunden haben, wie zum Beispiel, dass Kontrollen nicht mehr stattfinden können und so weiter und so fort. Diese Erkenntnisse haben wir als Frage formuliert an das Bundesinnenministerium. Außerdem haben wir auch eine Anfrage an die Innenministerkonferenz, kurz IMK, gestellt. Denn das ist der Zusammenschluss der Landesinnenministerien. Auch hier werden solche sicherheitsrelevanten Fragen diskutiert. Kathi, hallihallo.
Hi.
Was haben uns diese beiden Behörden geantwortet im Kern?
Ja, in den Antworten heißt es, dem Bundesinnenministerium und der Innenministerkonferenz seien keine Probleme in den Waffenbehörden bekannt und auch von den fehlenden Aufbewahrungskontrollen wollen sie nichts wissen. Beide betonen aber, wie wichtig die Kontrollen doch seien. Die Innenministerkonferenz räumt auch ein, dass die Pandemie zum Beispiel und auch das 3. Waffenänderungsgesetz, das vor 5 Monaten in Kraft getreten ist, zu mehr Belastungen in den Waffenbehörden geführt hätten. Also das sagen sie schon. Und sie sagen sogar, dass der Datenbestand des NWRs, so wie er ist, nicht konsistent sei. Das ist auf jeden Fall ein Zugeständnis. Da werde aber wohl dran gearbeitet, heißt es weiter. Zum Beispiel soll die Registerbehörde NWR Schulungen für Behördenmitarbeitende anbieten. Und auch das NWR an sich, so heißt es vom BMI wiederum, das werde immer wieder durch das Bundesverwaltungsamt überprüft. Also dabei schauen die vom Bundesverwaltungsamt das NWR durch und schauen nach Fehlern. Und das passiert anscheinend oft zu Anlässen wie zum Beispiel nach Gesetzesänderungen.
Jetzt frage ich mich aber, Wenn wir fragen, sind Probleme mit Aufgaben, die durch den Mehraufwand seit Sommer 2020, durch das dritte Waffenrechtsänderungsgesetz, dieser Mehraufwand, der ist bekannt, und wie glaubwürdig ist dann diese Antwort von der IMK sowohl als auch von BMI, dass diese Probleme nicht bekannt sind? Wie glaubwürdig ist das, dass diese Probleme nicht bekannt sind, wenn uns doch gleichzeitig die Gewerkschaft der Polizei sagt, ja, eine Kontrolle der Waffen findet eigentlich nicht statt?
Genau, also diese Zweifel kommen ja nicht nur von der Gewerkschaft der Polizei, sondern eben auch von ganz vielen anderen AkteurInnen, mit denen wir im Rahmen des Podcasts gesprochen haben, die eben auch jeglichen Zweifel erlauben, eben diese Antworten in Frage, eben auch in Frage zu stellen. Und das tun wir ja auch im Rahmen unserer Mini-Podcast-Reihe und haben hoffentlich auch eine Debatte angestoßen, die solche Antworten nicht durchgehen lässt.
Vielen Dank, Kathi. Vielleicht auch eine schöne Überleitung zu einer Abschlussrunde für diesen Podcast. Micha, vielleicht fangen wir bei dir an. Du hast uns am Anfang erzählt, was neu an dieser Recherche ist. Und da war eine der neuen Sachen auf jeden Fall, dass sich das erste Mal jemand die Arbeit gemacht hat, oder eigentlich das zweite Mal genau genommen die Arbeit gemacht haben, alle 541 Waffenbehörden anzufragen. Was könntest du dir gut vorstellen, was aus diesem Podcast, wenn ja, folgt?
Ja, wünschenswert wäre es natürlich für die Zukunft, dass das Nationale Waffenregister die Daten selbst veröffentlicht. Das haben sie uns ja auch eigentlich zugesichert, dass im Februar zum ersten Mal statistische Daten kommen sollen.
Ist das so?
Ja, die haben geschrieben, dass im Februar das erste Mal Daten auf der Website des Waffenregisters veröffentlicht werden sollen. Wahrscheinlich nicht so detailliert, wie wir sie abgefragt haben, aber immerhin mal überhaupt Daten vom Nationalen Waffenregister für die Öffentlichkeit. Und da wäre es natürlich, wie gesagt, einfach wünschenswert, dass in Zukunft diese Daten auch für jeder Mann und jeder Frau abrufbar sind, dass andere JournalistInnen es leichter haben, an diese Daten zu kommen, und dass das NWR einfach selbst diese Daten zur Verfügung stellt und man nicht jedes Mal zu 541 Waffenbehörden laufen muss und die einzeln anfragen muss, weil das ist ja einfach ein riesiger Aufwand.
Micha, vielen lieben Dank. Inga, du hast dich ja bei unserer Recherche intensiv mit den rechtlichen Fragen auseinandergesetzt. Dich muss ich jetzt fragen, was hoffst du oder was denkst du bei unserem Widerspruchsverfahren auch? Was könnte hier übrig bleiben von unserer Recherche?
Ja, grundsätzlich ist natürlich der nachhaltige Gedanke dahinter, dass man aus journalistischer Sicht einfach sagen kann, hier, wir haben jetzt die Ressourcen und uns bietet sich jetzt die Möglichkeit, wir ziehen durch für andere. Am Ende können dann andere JournalistInnen auf unser Urteil, was auch immer es denn dann sein wird, zurückgreifen, und man kann juristisch regeln, welchen Anspruch haben wir und wo haben wir den Anspruch, sodass eben JournalistInnen sich nicht mehr hinsetzen müssen, 541 Behörden und E-Mails rausschicken, und das haben wir noch gar nicht so richtig thematisiert, aber 541 Mails reichen ja nicht, weil die Behörden dann sagen, sorry, wir haben dafür keine Zeit oder Corona oder was auch immer, und das hat auch alles seinen Grund. Aber wir haben als JournalistInnen momentan gar nichts in der Hand zu sagen, wir haben oder wir dürfen aber, und wir haben Recht, dass ihr uns Auskunft gebt.
Julia, wir haben mit dir gesprochen darüber, wie genau diese Differenz zustande kommt zwischen dem zwischen den Landesinnenministerien und den einzelnen Waffenbehörden in einem Bundesland. Könnte es sein, dass wir, wenn wir uns die Frage in 2 Jahren nochmal stellen, dass diese Differenz weg ist?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, die ich so nicht beantworten kann. Es wäre natürlich zu hoffen, dass die Probleme von der Politik anerkannt werden und sich dementsprechend was ändert, wie zum Beispiel, dass einheitliche Systeme zur Abfrage in den Behörden zur Verfügung gestellt werden, die auch einfacher in der Handhabung sind, damit eben nicht tausende Häkchen gesetzt werden und dadurch Daten verloren gehen oder zu viel ausgegeben werden oder wie auch immer. Und wünschenswert wäre natürlich auch, dass Schulungen für die Mitarbeitenden in den Waffenbehörden Pflicht sind, dass eben die Mitarbeiter auch geschult sind und die MitarbeiterInnen, was diese ganze komplexe Waffenmaterie angeht und auch das komplexe Waffenrecht, und dementsprechend eventuell hoffentlich auch mehr Personal zur Verfügung steht, um diese Kontrollen, die ja vernachlässigt werden, weil einfach die Ressourcen gar nicht da sind, um diese Kontrollen durchführen zu können, weil es natürlich auch ein Sicherheitsaspekt ist, der sehr wichtig ist.
Vielen Dank, Julia. Ja, was bleibt jetzt zusammenfassend vielleicht noch zu sagen? Wir haben die große Hoffnung, dass sich in 2-3 Jahren vielleicht nicht mehr 7 JournalistInnen zusammensetzen müssen für ein Jahr, um mal ein vollständiges Bild der registrierten Schusswaffen in Deutschland zu bilden. Es kann nicht sein, dass wir 541 verschiedene Behörden anfragen müssen, um an Daten zu kommen, von deren Richtigkeit wir selbst nicht überzeugt sind und auch die Waffenbehörden nicht überzeugt sind. Hier kann nur helfen, ein einheitliches System zu schaffen, ein einheitliches Register, was es ja schon gibt in diesem Fall, ein nationales Waffenregister, was aber ihre Daten nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. In diesem Sinne sei auch nochmal verwiesen auf den ja vermutlich Rechtsstreit, den wir vor uns haben über die Daten. Vielen Dank, dass ihr diese 4 Folgen gehört habt zum Thema Wie bewaffnet ist Deutschland und auch diesen FAQ-Podcast. Wenn ihr weitere Fragen habt, ich kann euch versichern, auch wir haben weitere Fragen, schreibt uns gerne an schusswaffen@detektor.fm. Dort werden wir diese Fragen sammeln und wer weiß, vielleicht gibt uns Detektor FM ja auch weiterhin die Möglichkeit, hier diese Fragen zu beantworten, in welchem Format auch immer. Ich sage erstmal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und am Schluss mache ich jetzt nochmal alle Mikrofone an und bitte um ein fröhliches Prost, denn wir haben während dieser Aufzeichnung eventuell einen Sekt getrunken.
Eventuell.
Prost.
Prost.
Und
Prost.
Tschüss. Macht's gut.
Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.